Herzlich willkommen zum Digitalk. Heute ist der 18. September 2008 und das ist die 71. Ausgabe von unserem Podcast. Ich bin Roger Zeli.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und unser Gast ist heute der Philipp Perrault. Philipp, herzlich willkommen. Du bist Jurist von Beruf und, wie soll man das sagen, der Mastermind hinter Restorm.com. Stimmt das so?
Ja, also es ist mehrere Leute aus entstanden, aber ich habe das Ganze noch ein bisschen zusammengeführt jetzt mit Creative Commons.
Genau.
Und insofern das Ganze jetzt so ein bisschen am Aufbauen, ja.
Okay. Was das alles genau ist, wer das macht und was ihr dort macht und was man überhaupt mit dem machen kann, über das reden wir dann im zweiten Teil. Vielleicht noch ganz kurz, mit was verdienst du deine Brötli?
Ja, mit verschiedenen Sachen. Also einerseits als Jurist. Mit normaler juristischer Beratung, obwohl ich auch dort relativ viele Sachen mit Künstlern mache oder eben im Bereich Creative Commons und so, wo dann die noch nicht gerade gewaltig sind. Mhm. Aber ich habe dort genug Sachen, wo man davon leben kann. Ich könnte mich jetzt voll auf das spezialisieren und noch besser leben. Aber es gibt andere Sachen, die ich fast spannender finde und dann halt mich dort einsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass man künftig auch mit diesen Sachen wird können Geld generieren.
Okay. Machst du selber auch Musik oder bist du...
Ich wollte ursprünglich mal Musiker werden.
Aha.
Und dann Jazzschule gemacht auf Piano und Schlagzeug. Bin dann aber einen anderen Weg gegangen und habe aber jetzt auf dem Weg wieder zurück zur Musik gefunden. Musik hat mich aber immer schon interessiert. Ich habe immer extrem viel Musik gehört und dass ich jetzt eigentlich meine drei begeisterten Faszinationen, Musik, Web, plus auch noch das ganze New Media, Copyright-Zeug, alles in einem Hut kann verpacken, ist natürlich fast schon ein bisschen traumhaft.
Ja, das klingt ja wunderbar. Vielen Dank soweit. Matthias hat Feedback zur letzten Woche.
Ja, der Etienne Choro empfiehlt uns den Levelator. Das ist ein Programm, das die Lautstärke von Podcasts kann wie mit magischen Mitteln ausgleichen. Also wir haben das letzte Mal ein bisschen gejammert über das Problem. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Es klingt noch spannend, was es ist. Ich hätte natürlich gerne ein Plugin für GarageBand, wo man das gerade direkt zu dieser Software aus kann machen, weil wenn man es wieder exportieren und importieren muss, dann ist das ein bisschen Aufwand.
Wird das Ganze noch zeitraubender,
genau, als es eh schon ist. Genau, soll ja einfacher werden und nicht komplizierter. Aber vielleicht gibt es da irgendeinen Trick. Das probieren wir dann noch aus. Und der Etienne schreibt, und immer noch einer der besten Podcasts, die ich höre.
Das freut uns.
Ja, das wär's schon gewesen. Ich würde sagen, dann gehen wir gerade nahtlos zu den Neuigkeiten von dieser Woche über.
Ja.
Und fangen an mit Podcaster. Das ist ein vielversprechendes Programm für das iPhone und den iPod. Mit dem kann man Podcasts direkt am mobilen Gerät verwalten, also abonnieren, abladen. Man muss nicht den Umweg über iTunes nehmen, sondern man braucht halt einfach irgendein WLAN, ein offenes oder könnte das wahrscheinlich auch über UMTS machen, wenn man dann seinen Datentransfer damit will, belasten mit Podcasts. Das ist praktisch, aber Apple passt das nicht. Apple hat den Podcast aus dem iTunes App Store rausgerührt. Apple sagt, der Podcaster würde Funktionen von iTunes duplizieren. Und das ist offenbar unerwünscht. Was meint ihr zu dieser Begründung? Philipp?
Ja, also ich habe auch die Kommentare von den Leuten, die zu dem Artikel geschrieben haben, ein bisschen durchgelesen. Das sind meistens die Coders von diesen Apps, die sich dem Ganzen äußern. Und das ist natürlich wirklich sehr eine fragwürdige Strategie, dass man auf die einen Seite die Community aufruft, Sachen zu programmieren und sobald es einem irgend aus einem Grund nicht gerade so in den Kram passen, dann die wieder rauszusperren. Ich habe gehört, dass es offenbar schon so weit geht, dass Apple in der Lage ist, extern schon installierte Tools wieder können zu deinstallieren auf anderen Geräten. Und ich denke, das kann nicht im Interesse sein von dem App Store, wo das Ziel verfolgt, möglichst viele Apps durch Community generieren zu lassen und auf dem Weg dann aber genau die das beisteuern, so verrückt zu machen, dass sie finden, nein, so mache ich sicher nicht mehr mit.
Gut, man könnte sagen, Apple, das ist ihr Laden, das ist ihre Idee, da sagen sie, was läuft und was nicht.
Aber es hat ja bei fast all diesen Apps mehrere Varianten im Umlauf und ich denke, letzten Endes ist es halt immer das Bessere, was gönnt und entweder ist ihr es besser, dann interessiert das Podcaster sowieso niemand. Oder aber der Podcaster ist besser, dann müssen sie an ihrem Produkt sich Gedanken machen.
Konkurrenz
plädieren. finde jetzt grundsätzlich das eigentlich bedauerlich, dass sie das. Es klingt nach einem guten Programm, das ich gerne hätte. Aber ich stelle mir vor, ich habe die Lizenzbestimmungen nicht gelesen, aber ich nehme jetzt mal an, dass du als Entwickler, wenn du das Kit kaufst, sehr wahrscheinlich dazu irgendwie irgendwo mal Ja geklickt hast und irgendwo in diesem Lizenzding steht drin, du darfst nicht irgendwelche Teile von iTunes kopieren oder so. Also ich befürchte, das ist schlussendlich einfach in der Lizenzbestimmung drin gestanden. Wenn sie die gelesen hätten, wäre ihnen das nicht passiert. Wahrscheinlich, oder?
Keine Ahnung, ich habe die Lizenzbestimmungen nie angeschaut. Fakt ist jedenfalls, dass sie all diesen kommerziellen Apps, es gibt ja auch viele Gratis-Apps, mit dran verdienen. Und in den Kommentaren von diesen Programmierern kommt einfach vor allem über, dass wenn sie schon gewisse Sachen nicht zulassen wollen, wenigstens sollen klar definieren, was ist zugelassen und was nicht. Das ist offenbar nicht der Fall.
Offenbar ist es doch nicht so klar.
Aha. Und sie kommen dann mit der zu Recht dargelegten Argumentation, dass etwas Programmieren eine Investition von Zeit, somit auch Geld ist. Und wenn sie quasi nicht klare Bedingungen haben, zu wissen, ob sie etwas sollen programmieren oder nicht, ob das dann am Schluss auch darf, darüber verkauft werden oder nicht, dass das für sie kein Anreiz mehr ist.
Ja, also es gibt ja Programmierer, die sagen, das ist eigentlich der Grund, wieso ich sowieso nie im Leben würde eine iPhone-Applikation schreiben, oder? Mhm. Was schade ist, ich denke, es schadet ihnen mehr, als wenn sie jetzt das Programm durchgelassen hätten, sehr wahrscheinlich.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple die Strategie langfristig wird fahren. Ich glaube, sie sind einfach komplett überrannt worden, sie haben niemals damit gerechnet, dass so viele Apps kommen. Mhm. Und haben ja deswegen den Shop derart schnell schon mal nochmal neu müssen aufsetzen, also komplett umbauen. Mhm. Und ich glaube, das ist mir einfach irgendwie aus dem enormen Boom, der entstanden ist, sind sie vermutlich so ein bisschen leicht überfordert und haben jetzt so quasi halt stoppen. Jetzt müssen wir mal genau überlegen, was machen wir mit dem App Store. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Langfriststrategie die wird sein, dass man da so ein bisschen willkürlich Sachen reinnimmt und wieder rausschmeißt, weil das schadet am Store mehr, als dass er daraus machen
könnte. Wie erklärt ihr euch dann die Begründung, das Argument, dass, also wieso denkt ihr, weil Apple die Applikation nicht?
Apple will einfach, dass iTunes Music Store, iPhone...
Ja, aber sie verkaufen ja keine Podcasts. Also ich
nein, aber das soll so das geschlossene Universum sein. Und wenn da etwas Hintertüren aufgemacht wird, dann passt ihnen
also,
das nicht.
Ich meine, dass man jetzt einen anderen Music Store können bauen für das iPhone, das kann ich wie noch nachvollziehen. Aber bei den Podcasts finden sie
ja
nicht.
Ja, aber es geht so an ihren Mechanismen vorbei. Ja, ich glaube, das ist Kontrollverlust, den sie da fürchten. Und ich glaube, wahrscheinlich wird es dann eher, wenn das noch ein paar Mal passiert, dann tatsächlich so sein, dass vielleicht jemand auf die Idee kommt, einen Parallel-App-Store aufzuziehen oder dass sich halt die Leute anfangen zu informieren, wenn man Anwendungen manuell installieren kann, wenn man die selber aus dem Internet beziehen kann. Und wahrscheinlich, fördert das eher, dass sie dann Kontrolle verlieren.
Also gewiss ist das Eigengoal.
Ja. Übrigens, apropos iPhone, im Moment läuft eine Petition, wo Steve Jobs einen Schalter zum Deaktivieren von der Autokorrektur abnötigen. Beim iPhone, wenn man tippt, schlägt es einem so Wörter vor und die sind nicht immer so toll, gerade wenn man Schweizerdeutsch oder so schreibt. Und oft gibt es Verschlimmbesserungen und jetzt gibt es eben die Petition, die ihr könnt unterschreiben, wenn ihr wollt. Die gibt es auf please-let-us-disable-autocorrection-steve.com.
Mhm. Und obwohl eine Kommunikationsagentur hinter dem steckt, muss man sagen,
ist die
eine ganz schlecht gewählte URL. Das ist wirklich furchtbar. Aber das Anliegen, muss ich sagen, verstehe ich. Genau. Die Autokorrektur, also abschalten, ich hätte eigentlich lieber, sie würde sie verbessern, dass sie wirklich taugt.
Ein zürich-deutsches Wörterbuch fordere ich an dieser Stelle.
Ja.
Also ich würde es sofort unterschreiben, ich finde das wirklich der grösste Ärger an dem iPhone.
Also einer von den grösseren auf jeden Fall.
Also wirklich, also seither habe ich meinen SMS Verkehr hat sich gerade etwa auf den Zehntel abgeschrumpft.
Das ist ja wieder aber eigentlich wieder gut, oder?
Nein, ich merke einfach, dass ich oft Sachen verschicke und nachher ist, komm, habe ich es abgeschickt, merke ich, oh, steht ja etwas anderes, als ich wollte schreiben.
Ja, vor allem tut es manchmal auch Wörter nehmen, also das einfach wirklich Sinn entstellen. Sie sind ja dann nicht einfach nur falsch geschrieben, sondern das ist ein völlig anderes Wort, oder? Also das ist unerfreulich.
Oder wenn sie wenigstens sich nur schon könnte merke nach dreimal, dass ich das meine und nicht das andere. Es wäre auch schon ein Fortschritt, oder?
Und
es lernt ja nichts. Es bleibt einfach strunzdumm.
Ja. Ja. Und manchmal schlägt es auch Wörter vor, die es einfach schlicht nicht gibt, meiner Meinung nach.
Ja. Stimmt. Gut.
Gehen wir zum nächsten Thema. Gibt es bald MS Office als Adware? Der Craig Mundy ist Forschungschef bei Microsoft und denkt laut darüber nach, dass Produkte wie Word und Excel günstiger könnten zu haben sein, dafür aber Banner Werbung anzeigen. Der Mundy sieht den Weg aber nur für private Nutzer, geschäftliche Nutzer würden das wahrscheinlich nicht gutieren. Frage in die Runde, wie kommt Microsoft auf so eine Idee? Will man damit die Verkäufe einfach verbessern oder ist das jetzt ein Versuch, in den Werbemarkt, der von Google und Yahoo dominiert wird, einzubrechen?
Also die Idee ist ja nicht neu, oder?
Eine Adware gibt es schon seit Ewig, aber...
Es ist mehr ein Anzeichen für ihre Ideenlosigkeit.
Das würde ich genauso sehen.
Mhm. Ich würde es sicher nicht wählen.
Der Forschungschef von Microsoft, der ja müsste über Software nachdenken, über neue Konzepte, über wie kann die Firma Microsoft weiter existieren, weiter Erfolg haben, kommt mit so Ideen wie Adware. Philipp, wie siehst du das auch so? Die haben einfach keinen...
Ich finde vor allem der Ansatz komisch. Also ich kenne es eigentlich so, dass entweder ist es einfach wirklich gratis und dann muss man die Werbung ertragen. Oder dann zahlt man etwas, damit die Werbung draußen ist.
Also ist
und da ist es jetzt eigentlich so quasi,
es ist ein
bisschen billiger, aber dafür haben sie dann Werbung. Aber das ist eigentlich immer noch, also wenn es immer noch gut genug Programme gibt, die gut genug sind, auf Gratis-Ebene, wieso soll ich dann eins zahlen, wo mir dann am Schluss noch mit Werbung das macht überhaupt keinen Sinn
in meinen Augen. Das macht keinen Sinn.
Also könnte es dann aber wenigstens in diesem Werbemarkt funktionieren, dass man...
Nein. Willst jetzt du als Anbieter Werbung im Word schalten? Und genau weißt, es nervt die Leute zu tot.
Ja,
das ist ja schädlich für deinen eigenen Brand, oder?
Also,
ich weiss nicht, aber...
Ich glaube, ja. Ich sehe eben auch, natürlich kommt noch dazu, Adware ist mindestens vor 5, wenn nicht eher 8 Jahre in Verruf geraten, wegen Spyware, wegen Trojaner, weil das ganz komische Programm waren.
Also hat an dem Tisch irgendein Programm auf seinem PC installiert, wo so...
Ich glaube 2002 und so hat es so
ein paar... Hast du irgendein Programm auf deinem Computer, wo Werbung einblendet?
Nein, das ist eben, also einzelne, wirklich
einzelne Programme hat es mal gegeben. Also irgendwie,
aber
ich glaube,
bisschen,
nein, eben. Das ist auch, also, das die seriösen Anbieter haben das aufgegeben, gerade darum, weil es einfach durch Spyware und so in Verruf geraten ist, diese Form von Softwarefinanzierung.
Nein, ich weiß nicht. Man kann es nicht mehr machen. Wirklich, die Fantasielosigkeit von Microsoft kann einem schon ein bisschen zu denken geben.
Ja, das ist ein gutes Schluss zu diesem Thema.
Also.
Nächste Woche soll das erste Handy mit dem Android-Betriebssystem von Google kommen. Das kann man so durch den Busch trommeln. T-Mobile stellt am 23. September das Modell Dream von HTC vor. Das hat bei T-Mobile ein bisschen weniger poetische Namen G1. Kaufen kann man dann das Handy, wenn die Infos stimmen, ab Ende Oktober in den USA. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, was denn das wird können und wie das aussieht und wie toll oder wie nicht so toll das wird sein. Frage einfach so, was müsste das haben, das euch würde interessieren?
Also die Bilder, die ich gesehen habe im Internet, wo man nicht so genau weiss, ob die echt sind oder nicht,
glaube, zum Teil,
hat es nichts darunter gehabt, wo er nur annähernd irgendwie sexy gewesen wäre, finde ich.
Ja. Ich glaube, mich dunkt es auch. Also ich habe dann gehört, es soll so Lagesensoren haben, also dass man kann, dass es von allein merkt, ob man es hoch oder quer hebt, an was für ein Telefon
erinnert. An was denkt man da?
Also und auch sonst dunkt es einem so ein bisschen, dass man da jetzt Apple und dem iPhone hinein rennt. Seht ihr das auch so? Oder traut ihr nicht denen, dass HTC zu tun, also, dass sie da
Was ich an dieser ganzen Geschichte nicht so kann nachvollziehen kann, ist, es läuft doch niemand in den Laden und sagt, grüezi, ich hätte gerne ein Telefon mit dem und dem Betriebssystem. Das macht doch kein Mensch, oder? Geht doch niemand in den Laden und sagt, grüezi, ich hätte gerne ein Symbian-Phone. Nein. Das gibt es einfach nicht. Du hast irgendein Gerät gesehen, das dir gefällt von irgendeinem Hersteller und das möchtest. Und was es kann, ist wichtig. Ob es funktioniert, ist wichtig. Aber schlussendlich, welches Betriebssystem da drauf ist, ist einem eigentlich wurscht.
Oder? Genau. Und es ist ja dann auch so, dass die Optik oder was dann da für Anwendungen laufen, ja, dass dann das ja auch die Hersteller dominieren, also, oder festlegen und steuern. Mhm. Also so gesehen ist es dann noch schwierig, das überhaupt als Android-Handy zu erkennen wahrscheinlich. Mhm.
Also andererseits ist es schön, gibt es in Konkurrenz wieder.
Also ich habe das erste Mal vor einem Jahr eine Präsentation gesehen damals, vom Sergey Brin sogar, irgendwie so einem YouTube-Video.
Also der Mr. Google oder einer von den beiden Mr. Genau. Googles himself.
Und das hat eigentlich dann wirklich sehr vielversprechend ausgesehen und der ganze Ansatz, dass eben das Android soll Open Source sein, um wieder zurückkommen zum ganzen App Store, wenn das wirklich wird durchschlagen. Ich habe damals gedacht, jetzt kommt Google, so meine grösste Hassliebe, mit etwas, das wirklich könnte funktionieren könnte. Ja. Aber irgendwie, nur schon wie lange das jetzt gegangen ist, bis es gekommen ist, scheint mir generell ein bisschen eine Zangengeburt da, die ganze Geschichte. Also so ein bisschen ein angestrengter Versuch, da jetzt in diesem Markt auch noch Fuß zu fassen. Aber man weiss bei Google nie so recht. Also plötzlich, sie haben ja so viele Flops schon lanciert. Ich weiß nicht, ob das Android auch dazugehört, andere Sachen auf einmal starten zu voll durch.
Ja.
Momentan kann man wie nichts sagen, finde ich.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch längerfristig angelegt. Es ist jetzt nicht darauf angelegt, dass jetzt das der Hammer wird, das erste
Telefon. Wenn natürlich das ganze Google Maps-Zeugs und so weiter mal einfach so einwandfrei Tag auf Klick, so wie er das damals vorgestellt hat, würde funktionieren.
Google wird jetzt einfach mal so ein bisschen in den Markt und das machen sie jetzt so ganz heimlich und das könnte schon funktionieren. Es gibt übrigens...
Ja, Google ist ja immer sehr erfolgreich, wenn sie die Sachen verschenken, oder? Aber das müssen sie jetzt verkaufen, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Es gibt aber auch so einen Android-Market, der sieht so ein bisschen...
Aber was soll ich denn alles das?
Ja, genau, das wollte ich sagen, im App Store. Und dort, das hat man dann auch können lesen, wo Google also keine Kontrolle ausüben da kann, sollte man dann alles können kaufen, was man ja will.
Aber so weit.
Ich glaube, wir müssen einfach mal jetzt ein bisschen abwarten, wie sich das...
Ich kann mir vorstellen, es gibt so die zwei Welten. Die eine, die so in die Apple-Welt ist, wo man sagt, ich will etwas, das aus einem Guss ist, wo halt durchaus auch eine Firma sehr viel mitredet, was ich kann und nicht was machen. Dafür funktioniert es und sieht lässig aus und macht Spass und so weiter. Oder ich will etwas komplett offenes, flexibles, freies, wo ich kann überhaupt bestimmen, was
aber
ich mache.
Aber dort ist dann halt vielleicht nicht unbedingt
so gesagt, die zwei Welten geben, oder?
Dass alles dann so schön zusammen harmoniert, wie das halt
Nein, das kann man nicht erwarten.
Schon so ist. Ja. Zum nächsten Thema. Fast alle spielen Videogames. 97% von allen 12- bis 17-Jährigen gamen. Das sind 99% von den Buben und 97% von den Mädchen. Hat eine Studie vom Pew Internet and American Life Project herausgefunden. Dort sind 1102 junge Leute und ihre Eltern befragt worden. Die meisten stehen auf Abwechslung, spielen 80% spielen 5 oder noch mehr verschiedene Genres, also nicht immer nur Ballergames oder so. Am beliebtesten sind Rennspiele, dann kommen Denk- und Sportspiele, Actionspiele sind um Platz 4 und Rollenspiele findet nur 21% gut. Das beliebteste Game ist Guitar Hero, gefolgt von Halo 3.
Du als Musiker findest du Guitar Hero lässig?
Ich habe es einmal gespielt bei einem Kollegen, der das hat. Ich finde das ganze Game, wie es aufgebaut ist und wie man da kann die Figur auswählen, den Song auswählen und so weiter, finde ich eigentlich wirklich noch cool. Aber spielen als solches, gut, ich bin nicht Gitarrist, aber trotzdem, wenn man dann da auf die Anweisungen mit diesen Pünktchen hin sollte, rechtzeitig aufs richtige Knöpfchen drücken, ich finde es halt irgendwie so absolut keine Emotion, das Ganze. Also irgendwie, ich habe mir dann so überlegt, wenn ich jetzt Kind hätte, ob ich das wirklich cool finde, dass die das machen, gut, wenn es so ein Einstieg ist, um dann nachher wirklich Gitarre spielen, warum nicht? Aber wenn es dann so ist, dass nur noch so da spielen und nicht mehr Gitarre spielen, dann finde ich es eigentlich einen rechten Schrott.
Das ist eine interessante Frage in diesem Zusammenhang. Also man sieht, fast alle spielen. Glaubt ihr, die Jugendlichen, denen, das bleibt so, die werden auch bis ihres höheren Alter immer noch die Gamer bleiben? Oder ist das so etwas, was Junge interessiert und das wächst sich dann irgendwann mal aus?
Also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, nein, es wächst sich aus.
Ja.
Ich kenne in meinem Umfeld so ein bisschen beides. Bei den meisten wächst es sich so aus, bei denen, die sich nicht ausgewachsen hat, hat es dafür wirklich verheerende Formen.
Ja, da bin ich ja froh, hat es sich ausgewachsen.
Ich glaube aber, das ist ein gutes Beispiel mit dem Guitar Hero, weil wahrscheinlich irgendwann mal hast du dann doch Lust, selber ein bisschen kreativer zu werden, weil du immer nur dann doch passiv das Medium zu konsumieren, auch wenn du musst klicken oder so, dann ist es ja doch ein Konsumieren am Schluss. Aber trotzdem, Game quasi als das wichtigste Massenmedium für die Jugendlichen, gibt euch das zu denken, oder? Ist das...
Nein, ich finde das überhaupt nicht schlimm oder toll oder irgendwas, das ist doch jetzt einfach so. Also ich meine, wir haben einfach mehr Fernsehen gehabt und ja, blöde Filme geschaut oder so irgendwie in dieser Zeit. Das ist auch nicht viel besser gewesen.
Also das muss sich das Fernsehen Gedanken darüber machen.
Ich glaube, es geht hauptsächlich auf Kosten vom Fernsehen, habe ich das Gefühl.
Ja. Mhm. Die Studie hat ja auch gesagt, dass Jugendliche, die sich in dieser Spielszene engagieren, auch sonst aktiv werden, zum Beispiel politisch. Das ist irgendwie ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder? Gamer, die durch das politisch werden, könnt ihr das
nachvollziehen? Das kann ich nicht ganz sehen.
Also wie politisch, das politisch aktiv
sind? Ja, das ist wie genau, das ist das nicht weiter definiert. Das ist ja,
also das müssen dann die sein, die irgendwie da die krasse Strategie spielen, wo man irgendwie die Welt erobern. Und, also nein, ich komme nicht raus, das zu verstehen.
Ich kann nicht.
Ja, und durch das, dass alle erklären, spielen, habe ich dann auch nicht ganz verstanden.
Dann müsste nachher alle dann politisch werden.
Naja, das wäre nicht verkehrt.
Da würde man aber bei diesen Prozentzahlen eine reine Politikergesellschaft herbeizüchten.
Ja. Ich bin auch in dieser Studie nicht ganz sicher gewesen, ob die jetzt einfach so den Ruf ein bisschen verbessern von dem Spiel. Also es hat dann
also
eben
es ist
auch,
extrem
es ist extrem positiv. Ja, sie hat auch gesagt, eben das Klischee, dass die sozial vereinsamen und so, das sei ja überhaupt nicht so, weil da werden immer miteinander gespielt und so. Und
also alle, für den Großteil stimmt das wahrscheinlich,
ja,
oder? Und was aber nicht heisst, dass es die anderen Fälle nicht auch gibt.
Genau.
Aber es ist eigentlich, also ich finde es okay, reden wir mal so drüber.
Nicht ein bisschen positiver, also ja, genau. Also. Noch schnell das letzte Thema. Jede Sekunde werden 500 Bilder fotografiert. Die Zahl gilt für Deutschland und ist vom Fotoindustrieverband ermittelt worden. Fotohandys sind da nicht inbegriffen. Vor 10 Jahren sind es noch 100 Bilder pro Sekunde, also Verfünffachung. Gleich bleiben die Anlässe, die man fotografiert. Das sind in den Ferien die Hälfte der Bilder, 30% an Festen und Partys, 15% Familienbilder. Da stellt sich einem doch die Frage, was macht man mit all diesen Bildern?
Ja, man hat einfach mehr Ausschuss.
Ist das so? Ist ja einfach...
Ja, ich meine, das merkt man ja einem selber. Also man macht ja von nichts mehr einfach... Ganz früher hat man sich mal noch überlegt, sollen wir das überhaupt fotografieren?
Ja, genau.
Dann hat man sich überlegt, wie mache ich das Bild, damit ich möglichst das gute Bild habe. Mhm. Und heute macht man einfach mal 50 Bilder. Und dann, also der Ausschuss ist sicher viel grösser. Ja. Man fotografiert einfach überhaupt alles, was einem vor die Linse kommt. Mhm. Ich finde schade eigentlich, dass bei diesen 500 Mal Klick pro Sekunde die Handys fehlen.
Ja.
Die Zahl wäre nämlich wirklich interessant. Das ist wirklich extrem, wie das zugenommen hat.
Ich glaube,
das... Also, ich mein, mit Verlaub, wie haben Sie die 500 gemessen? Oder? Das ist ja eh einfach eine fancy PR-Meldung, oder nicht?
Wo man auch Film belichtet hat, hat man ja das wirklich können feststellen.
Da hat man können quasi die Anzahl Filme, die man verkauft hat, zählen und so.
Das stimmt.
Digital, das kannst du irgendwie, ich meine, den Speicher füllst du ja immer wieder und leerst ihn wieder und füllst ihn wieder und leerst ihn wieder. Und außer du und ich, also außer ich, weiss niemand, wie viele Bilder ich wirklich mache mit meiner Kamera.
Ja, ich weiss es eigentlich nicht mal bei mir selber.
Ich weiss es nur, wenn es meistens irgendwo im iPhoto oder so angezeigt wird, dass, wie viel das jetzt gerade wieder runterlatscht oder so. Aber
wenn du wieder ein Terabyte voll hast.
Und was ich also auch schon erschreckend festgestellt habe, ist, dass es jedes Jahr mehr sind. Also das Wachstum stimmt schon.
Mhm.
Also was bei dir selber?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und findest du das, oder findet ihr das schön, dass euer Leben so dokumentiert ist, oder ist das irgendwie aus dem Moment raus, oder?
Ich finde das total lässig und ich glaube, den wahren Wert werden wir erst in 10 Jahren so erkennen.
Mhm.
Also ich habe gerade letztens, meine Kollegin hat mir gesagt, behaltest du eigentlich alle diese Bilder und so? Also
ja,
ich weiß gar nicht, ich habe mit dem Handy etwas Foto und ich gefunden, selbstverständlich. Also
sicher.
Also, irgendwie, das ist, ich meine, es gibt einfach... Blöd gesagt, jeder Moment ist einmalig und der kommt nicht zurück. Und, ich glaube wirklich langfristig, der Wert von all diesen Bildern, egal wie viele das sind und ob ich dann die Weißt du auch nicht, mit 80 im Alterheim nochmal durchbrausen, das ist sicher. Also ich freue mich auf das.
Es geht mir eben eigentlich genauso, weil ich auch irgendwie, glaube ich, einfach ein schlechtes Gedächtnis. Irgendwann mal weiss ich nicht mehr ganz, was ist jetzt das für ein Vier gewesen, wer ist da dabei gewesen.
Ja, und das Tolle ist, es ist ja alles datiert, oder automatisch.
Genau.
Und du kannst es schön ordnen irgendwie.
Genau,
irgendwann hast du noch geografische Daten drin.
Und das ist dann natürlich wirklich spannend, wenn du sagst, zum Beispiel 10 Jahre später oder 20 Jahre später an den gleichen Ort in die Ferien gehst und dann zum Beispiel kannst du sagen, so hat es ausgesehen und dann kannst du irgendwie die gleiche Aufnahme nebeneinander haben und siehst sofort, so hat sich das verändert. Also ich glaube, da kommt dann auch noch so eine Zeitkomponente rein, die wahrscheinlich wirklich noch spannend ist. Tipptopp.
Also was mich ein bisschen erstaunt an diesem Bericht, ist der letzte Abschnitt, was dann heisst, Fotohandys sind keine Konkurrenz für digitale Kameras.
Von wem war die Studie gewesen?
Von der Kameraherstellung.
Ja.
Von der Fotoindustrie, oder?
Ja, Fotoindustrie, ja gut, ja, vielleicht, dass man es so kann erklären kann.
Das erklärt sich so, glaube ich.
Gut, das, also,
weil das, glaube ich, das stimmt nicht. Also momentan sind einfach teils, also jetzt gerade das iPhone, das halt so dominierend ist, hat wirklich sehr eine schlechte Kamera.
Ja.
Aber sonst ist ja die Tendenz
zu... ich brauche sie eben trotzdem, merke
das stimmt,
ich. Ich brauche sie eben trotzdem. Ja. Ich habe immer gefunden, ich brauche sie dann nicht. Und es ist tatsächlich so, wenn du kreativ fotografierst, dann kannst du auch mit dem iPhone lustige Bildchen machen. Es ist dann vielleicht technisch nicht einwandfrei, aber vielleicht ist es
trotzdem... Aber was insofern stimmt, ist, dass die Verkäufe der Digitalkameras sind gestiegen, seit alle Handys eine Kamera drin haben. Also insofern ist es nicht eine Konkurrenz, immer, sondern es ist eigentlich wie so eine Einstiegsdroge, um sich nachher die richtige Kamera zu kaufen. Also ich glaube, so ist es wahrscheinlich auch gemeint. Ich weiss es nicht.
Aber künftig bin ich
und am Anfang hat sich gesagt, Jesus, dann kauft niemand mehr eine Kamera mehr, wenn sie jedem Handy einen drin haben. Das ist überhaupt
das nicht passiert. Das ist nicht passiert, Gut. Merci mal so weit.
Ja, im zweiten Teil von unserem Podcast reden wir heute über Riestorm.com. Das ist, ich hoffe, ich sage jetzt das richtig, es ist eine Art Social Network und Musikplattform in einem, oder was ist das genau? Philipp, erzähl es uns.
Also wir haben selber recht lange immer wieder darüber diskutiert, was wir eigentlich sind. Oder beziehungsweise, wir stellen uns immer wieder die Frage, wie sollen wir uns so erklären, dass es nicht 3 Stunden geht, bis die Leute rauskommen. Und eigentlich im Prinzip ist es eine Plattform, wie eine Art Schnittstelle oder Drehscheibe, alle, die irgendwie etwas mit Musik zu tun haben, wollen miteinander verknüpfen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wir neue Wege gehen in dem ganzen weltweiten Streit rund um Lizenzrecht und Peer-to-Peer Sharing nutzende Leute, die als Piraten bezeichnet werden und die einfach reihenweise einklagen. Und, oder anders formuliert, sind wir der Ansicht, es gibt eigentlich über das Internet heute gute Promotionsmöglichkeiten für Bands, aber das ist alles verzettelt über x Plattformen und überall kann man ein bisschen etwas, aber nie nicht alles miteinander. Und das probieren wir eigentlich auf der einen Seite und gleichzeitig für den Musikhörer Möglichkeiten schaffen, neue Bands zu entdecken, das weiter zu empfehlen, auch bei diesen Bands, die sie zulassen können, gratis abladen und so weiter.
Klingt ein bisschen nach Weltverbesserer.
Also es ist schon eigentlich zu einem gewissen Teil aus Ärger raus entstanden, die ganze Plattform. Ja.
Bevor wir jetzt allzu philosophisch werden, können wir ganz schnell mal durchgehen. Ich meine, wer kann was machen dort? Also ich habe gesehen, es gibt Musiker, können sich anmelden. Was können Musiker machen auf eurer Plattform?
Musiker können ein Profil erstellen, können dort Songs aufladen.
Mhm.
Beim Aufladen können sie auswählen, ob man ihren Song einfach nur kann abspielen lassen, streamen. Oder ob sie ihn auch zur Verfügung stellen zum Download.
Ja.
Wenn sie das wollen, geht also das Fenster auf und dort können sie zwischen 4 verschiedenen Lizenzen aussuchen. Und das wird dann nachher entsprechend so dargestellt.
Können sie die Musik auch verkaufen?
Sie können momentan einfach auch nur per Klick quasi angeben, in welchen Online-Stores, also iTunes oder wenn es auf CD vorhanden ist, CD und also cd.ch und einfach so die anderen bekannteren Stores, können Sie einfach dort angeben oder Amazon und dann wird es einfach überall dorthin verlinkt. Der Verkauf läuft dann in dem Sinne nicht über unsere Plattform.
Ja.
Und, aber also wir überlegen uns schon, wie wir da künftig auch könnten anbieten könnten, dass man es gerade direkt auch verkaufen kann. Aber momentan sind wir noch...
Aber ich meine, die Option gibt es. Also
also sie können ihre Songs einfach nur abspielen lassen und sagen, wenn sie es lässig finden, können sie es dort kaufen.
Okay, gut. Und jetzt, was kann ich als Musikfan machen wie euch?
Neue Fans entdecken, das Kollegen empfehlen. Man kann,
also ich kann als Fan mir auch ein Profil machen, habe ich gesehen, oder?
Ja, genau.
Schreibe wie Facebook oder so, oder MySpace.
Ja, es baut ein bisschen vom gleichen Draht. Jetzt sind wir dann so ein bisschen zum Teil bei den Social Communities, also wo man, man kann dann untereinander Freunde werden, man kann aber auch Fan werden von einer Band.
Genau.
Und es entsteht dann nachher so wie sein eigenes Portfolio. Man kann nach Genres Bands gezielt suchen. Es zeigt dann auch Bands mit ähnlichem Stil an. Und nachher hat man einen sogenannten Player, da kommen dann die einzelnen Songs drin. Der ist jetzt erst in der Grundfassung vorhanden. Später kann man dort eine Playlist zusammenstellen. Die Playlist kann man auch wieder sortieren nach Genres oder
also, fixe Playlists. Ich mir eine Playlist zusammenstelle mit Bands, die bei euch drauf sind, und
über andere
kann dann meine Playlist anschauen und sagen, oh, hat sie die ganz einen schlechten Geschmack oder so irgendwie.
Ja, das wäre auch nicht.
Okay. Gut, dann habe ich gesehen, es gibt noch eine dritte Kategorie, Veranstalter.
Ja.
Was machen die bei euch?
Ja, Veranstalter können einerseits mal, also das sind momentan die Bienüse eigentlich. Also Leute, die irgendeinen Club haben oder wo Konzert, also Konzertveranstalter eigentlich schon auch, aber es sind mehr Clubbesitzer oder Konzerthallenbesitzer, die dort darüber eigentlich können, anzeigen, was läuft bei uns und so weiter. Und dort ist eigentlich die Idee hinter dem Ganzen, das Verknüpfen von den Bands mit den Konzertveranstaltern, dass man zum Beispiel über Supportslots, also ein Konzertveranstalter sucht noch irgendeine Vorgruppe für jemanden, dass man das kann anbieten, den Bands, hey, die haben dort das und das Konzert, suchen noch eine Vorgruppe, bewerben euch dort, und dass so die dann wiederum, ohne dass man da die CDs umeinander schicken muss, die können gehen anschauen, Bios anschauen, Sound hören und so weiter. Oder aber auch, dass jemand kann sagen, ich möchte gerne ein Konzert machen mit dieser und dieser Band an dem und dem Ort.
Ja.
Und die sehen dann gerade über spezielle Filterfunktionen, die jetzt zum Beispiel der normale Nutzer nicht hat, die haben im Umkreis von so und so vielen Kilometern schon so viele Fans. Ja, das könnte noch interessant sein, mit denen bei uns ein Konzert zu machen. Oder aber ja, die haben ja keinen einzigen Fan in unserem Einzugsgebiet. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade der Top-Kandidat, um bei uns Haus zu füllen. Da gibt es noch in alle Richtungen einen ganzen Haufen weitere Ideen. Und das ist jetzt langsam so ein bisschen am Entstehen. Aber die Grundidee ist eigentlich wirklich, die Veranstalter mit den Bands zusammenzuführen, damit die Veranstalter neue Bands finden und Bands Auftrittsmöglichkeiten finden.
Du sagst, es ist im Entstehen. Gibt es aber schon, dass das genutzt wird auch? Oder ist das noch so ein bisschen... Eben,
wie lange gibt es überhaupt schon?
Also online ist es seit dem letzten Oktober.
Mhm.
Aber es ist wirklich in einer sehr rudimentären Fassung gekommen zuerst. Wir haben jetzt ein, zwei so Konzertslots schon gehabt, wo man nachher Bewerbungen gemacht hat und sich Bands beworben haben. Das vierte, was auch noch drauf ist, sind die Labels. Dass die zum Dort haben wir jetzt gerade einen Wettbewerb gehabt, der gelaufen ist. Das ist ein deutsches Label, das pro Jahr irgendwie ein, zwei neue Bands aufnimmt. Die haben das dort ausgeschrieben. Und von denen haben wir dann wirklich das Feedback gehabt. Also, sie sind überwältigt, in wie kurzer Zeit, wie viel hochqualitative Bands sich bei ihnen gemulden haben.
Okay.
Und das vorgängige Jahr hatten sie also wirklich Mühe gehabt, zwei, drei wirklich gute Bands zu finden.
Wie viele Bands machen schon mit?
Also momentan sind rund um die ein bisschen mehr, ich glaube 2100 etwas Bandprofil drauf. Aber das sind teilweise Bands, teilweise Solo-Künstler.
Okay. Und das hauptsächlich Schweizer?
Schweiz, Deutschland und noch teilweise Österreich. Momentan ist die ganze Benutzerführung deutsch, was es natürlich auch
ein bisschen einschränkt
auf den deutschsprachigen Raum.
Ja. Jetzt hast du es am Anfang schon gesagt, Creative Commons spielt eine zentrale Rolle bei euch. Du hast gesagt, es gibt vier Optionen, wo die Künstler können auswählen, was sie wollen zulassen mit ihren Songs. Kannst du kurz beschreiben, was die vier Optionen sind?
Ich muss vielleicht kurz noch einen Schritt wie vorwärts, also oder rückwärts gehen, was eigentlich im normalen Urheberrechts- oder Copyright-System der Status ist. Also dort ist normalerweise so, dass die Band hat einfach alle Rechte für sich.
Mhm.
Also eben Peer-to-Peer und so weiter wäre an sich dann verboten, ausser man macht es, man lässt es einfach zu und unternimmt nichts dagegen, aber eigentlich erlaubt wäre es dann nicht. Und das andere Extrem ist, man stellt es nicht und sagt, macht damit, was
ihr wollt.
Ja. Also es ist wirklich so zwischen Full Copyright und Public Domain quasi. Mhm. Creative Commons ermöglicht jetzt, dass man eigentlich zwischen diesen zwei extrem feinere Ausgestaltungen kann aussuchen. Es basiert aber auf dem Urheberrecht, es ist nicht ein Ersatz vom Ganzen.
Ja. Und es ist verbindliche juristische Abmachung, also es ist nicht irgendwie einfach ein Holdrio.
Nein, es Papierli, ist also im Prinzip ein Lizenzvertrag, der dann zustande kommt zwischen dem, was das Lied runterlässt und dem, was es anbietet.
Ja.
Der, der das akzeptiert dann, während, also mit dem Download akzeptiert er die Lizenz. Und dort ist eigentlich die offenste Möglichkeit, ist, dass man sagt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt es verteilen, ihr könnt es sogar abändern. Die einzige Bedingung ist, es muss mein Name immer genannt werden.
Mhm.
Dann gibt es zwei verschiedene Formen von Einschränkungen. Das eine ist, dass man sagt, ihr dürft es zwar überall frei verteilen, aber sobald eine kommerzielle Nutzung stattfindet, ist das nicht mehr erlaubt, dann müsst ihr mich auch fragen. Und dann können wir zusammen miteinander verhandeln, zu welchem Preis ich euch die Nutzung erlauben. Und die andere Einschränkung ist, dass man sagt, ihr könnt es zwar verteilen und machen damit, was ihr wollt, aber nur eins zu eins, ohne dass es verändert wird.
Ja.
Und die restriktivste ist dann die, dass man die zwei beieinander hat. Also, dass man es eigentlich nur darf, eins zu eins, ohne kommerzielle Nutzung, weiterverbreiten.
Mhm. Und welches ist jetzt die beliebteste Option von diesen vier?
Also bei uns, ich habe es jetzt gar nicht genau ausgewertet, aber ich bin erstaunt, wie viel dass die offenste, also die reine Buy-Version wählen.
Mhm. Und also die, die man darf
also Buy ist einfach die, wo man im Prinzip, solange man den Namen nennt, kann man machen, was man will.
Okay.
Die wird verblüffend häufig gewählt. Und die Einschränkung, die am meisten ausgewählt wird, ist natürlich die non-kommerzielle, dass sich die Leute sagen, solange niemand damit Geld verdient, ist mir das gleich, wenn es alle verbreitet. Ich will aber nicht, dass am Schluss einer Geld verdient und ich habe nichts davon.
Mhm. Mhm. Wie erklärst du das? Hat das damit zu tun, dass es halt vor allem Bands sind, die noch ihren Bekanntheitsgrad steigern möchten?
Ja, jede Band will ja im Prinzip ihren Namen branden, ausser sie hat mal so einen Status erreicht, dass sie
es das nicht mehr nötig
hat. Ja. Das sind ja ein kleiner Prozentsatz.
Ja.
Wir haben natürlich sehr viele Newcomer-Bands darunter und die wollen natürlich, dass man im Prinzip ihr Interesse ist, je mehr man gelost wird, desto interessanter ist man auch.
Mhm.
Häufig kommt aber dann der Vorwurf gegenüber CC, ja, das ist so ein naives System, die Leute würden das nutzen, solange es nicht bekannt sind. Sobald es dann bekannt sind, würden sie plötzlich das nicht mehr wollen.
Das wäre auch meine Vermutung, dann switcht man um.
Ja, aber also erstens kann man einen Song, der mal so lizenziert war, nicht einfach plötzlich wieder umändern, das ist wirklich verbindlich. Und die Erfahrung oder...
Aber eigentlich ist man ja auf der sicheren Seite, wenn man sagt, machen damit, was ihr wollt, solange es nicht kommerziell ist, oder?
Eben, deswegen wählen auch viele Leute die... Okay. Das ist eigentlich die Hauptangst, ja genau die meisten haben, oder? Weil plötzlich werde ich bekannt, könnte noch Geld verdienen damit.
Mhm.
Und jetzt habe ich aber blöd die Lizenz gewählt, wo man das verunmöglicht. Und so ist das... Also ich meine, es schließt auch nicht aus, dass man es selber trotzdem immer noch verkauft.
Mhm.
Wenn die Leute bereit sind, dafür etwas zu zahlen. Dann
aber darf man so einen Song im Radio spielen, wenn er nicht kommerziell darf genutzt werden?
Ja, dort kommt es auf die Radiostation drauf an, ob das also eine kommerzielle...
Also Lora dürfte das, aber der ist drü nicht.
Ja, ich würde sagen, es läuft jemand auf das raus, ja.
Aber es ist ja
aber schwierig. Aber das schneidet man sich ja wieder ins eigene Fleisch, weil man nicht auf der S3 gespielt
hat, ja.
Oder nicht? Oder wie?
Ja, ich bin jetzt bei der S3 gar nicht ganz sicher, dass es eine staatliche Institution ist, also
aha, bei einem Radio 24. Aber sagen wir, so gut, sagen wir Radio 24, ja.
Also wenn es koppelt ist mit privaten... Also das Ganze mit dem Non-Commercial ist eben in sich ein bisschen Knacknuss am Ganzen. Mhm. Wo fängt das genau an? Ab wann ist etwas jetzt kommerziell oder nicht?
Ja.
Wir haben es vorher ja schon mal kurz davon gehabt, das ist jetzt nicht nur im Bereich Musik so, sondern eben auch Blogs, wo Bilder einsetzen, die unter einer CC-Lizenz stehen. Und plötzlich irgendwie kommen jetzt auf die Idee, jetzt tun wir da noch ein bisschen Google-Werbung drauf oder etwas. Und dort wird, also es wird tatsächlich in Fachkreisen dann schon darüber gestritten, ist jetzt das schon wieder bereits kommerziell oder nicht.
Mhm.
Es ist also ein Graubereich, wo es nicht wirklich klar ist im Moment, aber ich denke, das wird sich auch jetzt... weiterentwickeln, das Ganze herauskristallisieren, wo das anfängt und wo nicht.
Jetzt für das traditionelle Urheberrecht gibt es ja die sogenannten Fertiggesellschaften, die auch überwachen, wer was braucht und wer was zu gut hat. Wer schaut bei diesen Creative Commons Lizenzen, dass die auch eingehalten werden? Und würde ich eventuell einschreiten, wenn es wenn jemand etwas macht, was nicht erlaubt wäre?
Momentan eigentlich niemand. Also momentan ist es eigentlich eher umgekehrt so, dass man mit den Verwertungsgesellschaften Diskussionen hat. In dem Sinn, dass die sagen, wenn jemand bei uns Mitglied ist, tritt der alle Verwertungsrechte uns ab.
Ja.
Und dann muss er alles immer unter dem Urheberrechtsschutz laufen lassen.
Also das muss man vielleicht noch kurz sagen, es wissen vielleicht nicht alle Leute, dass Künstler, die möchten, etwas aus dem Topf kriegen,
ja,
müssen sich dort anmelden und Mitglied werden.
Genau.
Und in dem Moment sagst du, verpflichten sie sich also nur noch das voll verbindliche, traditionelle Urheberrecht zu benutzen.
Genau, also das heisst dann eigentlich für einen Musiker, der bei der Swisa angemeldet ist, der dürfte theoretisch laut Swisa gar keine Songs unter CC veröffentlichen.
Aha.
Aber das ist eine umstrittene Frage, wo man auch darüber diskutiert. Das ist eigentlich, momentan ist es einfach so, für die Swisa lohnt es sich nicht, wenn sie jeden Song einzeln dann schauen, ist jetzt der bei uns oder ist er doch nicht bei uns. Es ist einfacher, wenn man weiss, der ganze Künstler ist bei uns und der Name kommt, das ist einfach alles bei uns.
Aber unter diesen Umständen kann man als Künstler eigentlich, wenn man wirklich auch Geld damit verdienen, das nicht bei euch machen?
Ja, also ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie viele Verwertungseinnahmen man generiert. Ich meine, wenn man irgendwie ein Jahr so ein 200 Franken generiert hat mit diesen Verwertungseinnahmen.
Was wahrscheinlich bei den allermeisten.
Was bei den meisten der Fall ist. Und dann hat man noch einen Mitgliederbeitrag und so weiter. Da kann man einfach sagen, also, wenn ich auf einem anderen Weg innovativer kann sein und verbreiteter, mehr kann verbreitet werden, dann. Und ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass sich das Ganze technisch ja lösen lässt. Dass das künftig so wird sein, dass die Verwertungsgesellschaften da mitmachen.
Das auch könnten handeln.
Ja, die sind natürlich einfach schon auch nicht sehr innovativ und flexibel. Oder?
Aber viel Geld haben sie und eigentlich könnten sie mache ich etwas investieren in das, oder?
Unser Wunsch wäre es, dass dort dann ein bisschen aktiver und proaktiver das Ganze würden unterstützen. Meines Wissens ist das, es ist auch nicht bei allen Verwertungsgesellschaften gleich, gewisse lassen es schon zu.
Ja.
Andere nicht. Und bei anderen ist es so, dass intern so ein zwei Lager bestehen. Die einen, die sagen, bisher ist ja alles gut gewesen, warum soll man etwas ändern? Und andere, die sagen, nein, also jetzt müssen wir uns da bewegen. Wir müssen da, das ist ein
Trend. Das sind die gleichen Leute, die jedes Jahr jammern über die Piraterie. Die finden, es ist alles gut gewesen bis jetzt.
Ja, ich weiss, also die Verwertungsgesellschaften, die sind ja von dieser ganzen Piraterie weniger betroffen als andere.
Oh, na gut, stimmt, das sind vielleicht dann mehr die Labels selber oder so. Okay. Denkst du, ihr habt jemals wirklich genug Marketing-Power als Plattform, dass ihr weiss auch nicht, Songs könnt in die Charts hieven oder Bands wirklich gross rausbringen? Oder wird das immer so ein bisschen in dem, ich würde jetzt mal sagen, hinteren Ende vom Longtail stattfinden? Oder?
Also wir haben jetzt schon zwei, drei Bands drauf, wo wir davon überzeugt sind, in zwei, drei Jahren wird man von denen reden.
Aha, wer ist das?
Ich weiss, die nehmen jetzt gerade nicht auswendig,
okay.
Die sind gar noch nicht so lange drauf. Und das Zweite ist, wir werden jetzt auch anfangen mit den sogenannten Open Charts. Also, dass wir wirklich mit denen, die das selber aussuchen, quasi in sich geschlossene Hitparaden quasi machen wollen. Und man wird es sehen. Meine letzten Endes liegt es immer auch an der Band selber, wie aktiv eine Band wirkt. Wir geben ihnen einfach die Möglichkeit und Tools, Promotion für sich zu machen. Aber was wir nicht können, ist für sie eine Promotion machen. Wenn eine Band aktiv sich bewegt, hat sie die Möglichkeit. Wenn sie aber irgendwie meint, sie können jetzt einfach ein Profil anlegen, ein Foto drauf laden und einen Song und nachher sich vier Jahre nicht mehr einloggen, wird auch nicht viel passieren.
Ja.
Aber für die offizielle Hitparade, die im Radio kommt, werden eure Downloads nicht zählt.
Also, das ist eine Frage, die bisher gar noch nicht aufgekommen ist. Also, wenn jetzt
ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber zum Teil werden das so die Downloads schon zählt. Auch für die, auch für die, ich glaube, in England ist es so weit,
das dass ist die digitalen Downloads. So, nur weiss ich nicht genau, was für Downloads da zählt werden.
Und also, die ganze Hitparade-Geschichte ist wirklich recht undurchsichtig.
Vielleicht sollten wir mal jemanden einladen, wo uns das
gleich erklären. Das ist die Mediakontrolle, die im Auftrag von der IFBI das macht.
Und die IFBI ist
einmal im Jahr so an dem Musikverlegerverband Symposium, die uns dann da so zeigen, was die Entwicklungen sind. Aber sie wollen nicht genau auflegen, was die Kriterien sind. Das ist eine recht untransparente Geschichte. Und also unsere Downloads kann man nicht vorstellen, dass die dort integriert sind, weil es die einfach noch zu wenig lang gibt.
Mhm.
Ob jetzt dort iTunes, ich denke, die sind schon drin. Die iTunes,
ich nehme iTunes ist drin. Sein, ja.
Ich glaube es, ja.
Jetzt, du hast es selber auch schon erwähnt, es gibt diverse solche Plattformen. Also ich habe sogar auf euren gefunden einen Banner für eine andere, die ich auch nicht gekannt habe. Die heisst lautstark.ch, sagt ihr das etwas?
Ja, das ist aber das ist eine Promotionsfirma.
Aha, gut, anyway. Also, aber es gibt verschiedenste dieser Sachen.
MX3.ch.
Ja, das ist von der öffentlich-rechtlichen aufgebaute Plattform, um auch eigentlich weniger bekannte Bands ein bisschen zu fördern. Sie haben dort eine Funktion, die noch cool ist, wo wir aber jetzt eigentlich auch am Aufbauen sind, wo man nachher kann nach Genres zusammen, ein paar Genres anklicken und dann entsteht daraus ein Radiostream. Mhm. Ah, okay. Das können wir jetzt eigentlich im Prinzip auch schon. Also es wird noch verbessert, aber es läuft genau auf das raus.
Meine Frage war eigentlich eine andere. Siehst du in Zukunft, wird es da weiterhin ganz viel von denen geben oder konsolidiert sich das schon bereits? Gibt es da am Schluss dann zwei, drei grosse? Oder
ein sehr grosser gibt es schon, MySpace, wo aber immer mehr diversifiziert.
Ist es nicht schon wieder auf dem absteigenden Ast?
Also für mich ist es noch schon längstens auf dem absteigenden Ast, weil für eine Band hat es nie wirklich etwas gebracht. Und die sind so weit diversifiziert, man kommt gar nicht mehr raus, ist jetzt mehr eine Musik- also oder eine Fashion- oder eine Model-Plattform.
Ich bin ein MySpace-Hasser, muss ich da sagen. Ich kann gar nichts anfangen mit dem Ding.
Nein, es kommt auch sehr hässlich daher, optisch, und es ist auch super mühsam zum Bedienen. Und dann gibt es eben Last.fm natürlich noch, wo aber eigentlich nichts anderes ist als ein sich gegenseitiger Empfehl-Player.
Ja, genau.
Der ist eigentlich sehr gut gemacht, ist auch noch lässig, aber es ist wie zu wenig, es bringt der Band vor allem nichts. Ja. Eigentlich der Ansatz, den wir verfolgen, kombiniert noch mit dem Weg, rechtlich anders zu gehen, gibt es so in dieser Form eigentlich nicht wirklich. Es gibt einzelne Plattformen, die einzelne Bestandteile, die wir machen, haben, aber die das alles so zusammenfügen, eigentlich nicht. Oder keine, die ich wüsste. Es gibt effektiv so viele, dass ich also auch nicht alle kenne. Wir haben eine Watchlist, wo man das Ganze beobachtet und da kommt praktisch pro Woche ein, zwei neue dazu. Wer sich am Schluss durch... Es werden sicher nicht alle langfristig überleben, das ist klar. Ob es am Schluss nur noch zwei, drei ganz grosse gibt, ist auch nicht klar. Ich hoffe es eigentlich nicht, weil es sind ja alle wieder ein bisschen anders.
Wie finanziert ihr euch eigentlich? Finanzieren? Ist das alles freiwillige Arbeit?
Und nein, das ist ein Web-Startup, das gegründet worden ist mit Business Angels im Hintergrund, die da eine AG gegründet haben.
Ja. Also es ist durchaus ein kommerzieller Gang. Wo würdet ihr dann, wo wäre dann der Business Case, wie man so schön sagt?
Ja, also das sind zwei, drei verschiedene Einnahmequellen, die man sich da überlegt, momentan aber noch nicht laufen. Das eine ist natürlich, wie jede normal Webplattform Werbung, die aber erst ab einem gewissen Traffic wirklich funktioniert. Also, dass die Namen dann so sind, dass sie auch etwas bringen. Das zweite wäre, dass man gewisse Zusatzdienstleistungen anbietet, der Band, die ihnen ermöglicht, über die Plattform Geld zu verdienen und dort dran dann Provisionen hat. Eigentlich die ganze Idee dahinter war ja, wenn man immer jammert, es werden nicht mehr CDs verkauft und so weiter. Wo wir immer die Idee hatten, ja, aber es ist nicht so, dass die Leute generell nicht mehr bereit sind, Geld auszugeben. Ja. Sie geben ja Millionen aus für sinnlose Klingeltöne, sie geben Millionen aus für irgendwelche seltsame Apps, die nichts bringen. Also sie sind nicht, generell nicht bereit, nichts zu zahlen, aber sie sind einfach nicht bereit, überteuerte CDs zu kaufen, die am Schluss nur auf einem Computer laufen oder Downloads, die nur auf einem Computer laufen. Und dort hat man eigentlich das, was man jetzt beklagt, selber herbeizüchtet, indem man sechs Jahre lang einfach kein vernünftiges Produkt entwickelt hat. Und jetzt sind wir der Meinung, das hat man jetzt irgendwo durch das Bewusstsein, dass alles soll gratis sein, selber herbeigeführt. In Nischen ist das immer noch nicht so. Nischenliebhaber sind immer noch bereit, für was sie wollen konsumieren, sogar sehr viel Geld auszugeben. Genau. Und wir sind dort der Ansicht, das werden sich neue Märkte entwickeln. Also neue Absatzmöglichkeiten, wie der Fan zum Beispiel näher kann an die Band anrücken, also das ganze Zeug aus dem Bandraum raus, direkt uncut, nicht immer zu Tode gemasterte Songs
das
und so weiter.
Das sehr gut.
Dass man über diese Kanäle quasi den Bands kann ermöglichen, Geld zu verdienen. Und dort müsste man dann natürlich irgendeine Provision dran haben. Wir haben es vorher vom Verkauf von Songs gehabt, ist für uns jetzt nicht unbedingt gerade das Interessanteste Modell im Moment, aber das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Wir haben auch Ideen, wie man das Ganze mit diesen Profilen dann einmal so weit kann entwickeln kann, dass die Profile können exportiert werden können, dass man eigentlich dort quasi auf dem Gebiet das als Zusatzdienstleistung könnte anbieten. Ja, und das Dritte wäre die Partnerschaften mit Leuten aus der Industrie, sagen jetzt das Musiksoftwarehersteller, Konzertveranstalter oder einfach irgendwie Leute, die mit Musik etwas zu tun haben, die mir eine gewisse Dienstleistung ihnen gegenüber bringen können, wo sie wiederum bereit sind als Partner, Sponsor bei uns aufzutreten, weil wir für sie auch wieder eine gewisse Promotion können erbringen.
Was halten denn die etablierten Labels, Plattenfirmen von euch? Ignorieren die euch oder sehen die euch als Gefahr? Oder wollen die Partnerschaften mit euch eingehen?
Ja, man hört so ein bisschen alles. Teilweise wird man wie immer, wenn man etwas Neues macht, ein bisschen belächelt. Mhm. Es gibt aber auch die, die wirklich finden, finde ich eine lässige Sache, würde ich gerne mitmachen. Da gibt es die ganze Bandbreite. Mhm. Also, ich meine, man hört ja in den Medien immer nur von den vier Grossen,
genau die,
wo alle einklagen und alle Piraten sind. Aber es gibt ja noch x 100'000 andere Labels, von mittelgross bis ganz klein. Und da sind auch die Ansichten wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Es ist nicht so, dass alle Labels grundsätzlich nur irgendwelche böse abzocken.
Aber die grossen vier, die sind jetzt schon nicht gerade sofort begeistert von dieser Idee, oder?
Ja, es ist nein, also das kann man so nicht mal sagen. Die finden eigentlich, die wissen selber, dass sie sich irgendwie bewegen, dass sie sich jetzt seit 5 Jahren im Kreis drehen. Und insofern findet es den Ansatz teilweise noch interessant, aber es sind halt auch wieder grosse Betriebe. Ja. Da gibt es einzelne Leute darunter, die finden, hey, coole Idee, eigentlich könnte man doch da mitmachen. Aber
von Universal Music Switzerland hat schlussendlich gar nichts zu sagen. Also es wird ja alles dann irgendwo am Hauptsitz in weiss Gott wo entschieden oder so.
Ja. Also ich, ehrlich gesagt, wir haben jetzt nicht enormen Kontakt mit den größten Labels bisher aufgebaut, aber es ist nicht so gewesen, dass man denkt, böse Jungs, die machen jetzt da etwas. Also, eigentlich das gehört man eigentlich noch am wenigsten. Also es ist eben entweder Interesse da, oder dann ist es einfach so ein bisschen, ja, lassen wir die mal wursteln, das funktioniert sowieso nicht, was die da machen wollen.
Ja, dann wünsche ich mir doch fröhliches Wursteln. Nein. also ich finde es eine spannende Geschichte. Wir werden das sicher gerne beobachten, wie das weitergeht. Zum Schluss noch ein Bit. Wir würden gerne einen Song einbauen.
Endlich mal gibt's Musik
so im etwas
Digital.
Wie einen Song der Woche oder so etwas, wo man bei euch könnte schnappen und in unseren Podcast einbauen? Und wenn ja, was müssten wir dann da beachten?
Ja, eben, jetzt sind wir natürlich genau bei der Frage, ob der Digitalk von Tamedia ein kommerzieller oder nicht kommerzieller Podcast ist.
Nicht so kommerziell, wie wir es gerne hätten.
Also zumindest die Frage auf ein absolutes Minimum an Risiko aber zu reduzieren, würde ich sagen, nehmen wir wirklich einfach einen CC-Commercial, also einen, der das zulässt. Ja. Und da können wir nachher mal suchen, ob wir etwas finden, was zum heutigen Tag passt.
Okay, dann sage ich vielen Dank, Philipp. Und,
vielen Dank euch.
Viel Spaß und Erfolg mit eurem Projekt.
Danke.
Top.
Ja, das wär's gsi mit dem 71. Digitalk. Nächste Woche reden wir mit dem Roman Bleichbacher von CodeCheck. Der erzählt uns dann, was das ist und was die Leute von CodeCheck so alles im Schild führen.
Also ist nicht der CodeCheck der mit dem
Nein, nicht
dem
der mit dem Glatzen und dem Lollipop, sondern der Code-Check, der Barcodes kann lesen.
Ach so, eben das ist wichtig für mich, wenn ich mich vorbereite auf
ja,
den Podcast.
Ja, also bis nächste Woche solltest du dann wissen, was das ist. Ja, Feedback und Ideen und Anregungen oder zum Beispiel Fragen für den Herrn Bleichenbacher bitte auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünsche ich allen eine gute Woche und
Viel Spass mit dem Song, der jetzt kommt.
Ja, genau.
Ciao miteinander.
Tschüss miteinander.